Ja, ich habe es genannt, Dienst beim Abendmahl. Dienst beim Abendmahl. Hinweise für Küster, Kirchner und alle, die Brot und Wein austeilen. Und ich würde gern erst einige grundsätzliche Dinge zum Abendmahl sagen, weil die den Hintergrund bilden für das, was ich dann sage. Und mir kommt es darauf an, nicht nur äußerlich irgendwas zu vollziehen, sondern zu verstehen, warum wir es so und so handhaben oder handhaben sollten und warum nicht. Ja, also von da braucht es ein bisschen Grundlegung schon, auch wenn ich nicht das ganze Abendmahl jetzt erklären will. Die Bibel spricht vom Herrenmahl oder vom Tisch des Herrn oder vom Brotbrechen. Das sind so die Bezeichnungen, die wir in der Bibel finden, wenn es um das geht, was wir Abendmahl nennen. Die Katholiken und die frühe Kirche sprachen und sprechen von der Eucharistie, vielleicht schon mal gehört. Das heißt Danksagungsfeier. Eucharistein ist Danksagen. Erinnert an den Dank vor der Mahlzeit, den auch Jesus gesprochen hat. Selbstverständlich, er dankte und nahm das Brot, dankte und nahm den Kelch. Da ist ein kurzer Lobpreis. Die Dankgebete lauten, gelobt oder gesegnet seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Das wird immer vor dem Brotessen gesprochen, auch beim Passamal. Und dann gelobt, gesegnet seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat. Und dann wird der Wein getrunken. Also dort hat sich Jesus natürlich genauso verhalten wie jeder Jude auch, bevor er Brot isst und Wein trinkt. Und auch beim Passamal, was den Hintergrund für das Abendmahl ist, wurde das selbstverständlich gesprochen. Die Bezeichnung Abendmahl oder heiliges Abendmahl gibt es tatsächlich nur bei uns Protestanten und ist eigentlich die merkwürdigste aller Bezeichnungen, weil wir es immer am Vormittag feiern und nicht abends. Ist ja irgendwie ulkig. Im Orient sind die Hauptmahlzeiten abends, immer. Betraf natürlich auch das Passamahl, aus dem das Abendmahl hervorging oder Mahl des Herrn. Und wir haben auch die Worte im Ohr in der Nacht, als Jesus verraten wurde. Von daher hat sich wahrscheinlich dieses Abendmahl hergeleitet, aber diese Bezeichnung ist einmalig nur bei uns, kennen die anderen Kirchen so nicht. Das Abendmahl gehört zu den Sakramenten, deshalb sprechen wir von Sakramentsgottesdienst, auch etwas einseitig, weil auch jeder Taufgottesdienst ein Sakramentsgottesdienst ist, weil auch die Taufe ein Sakrament ist. Sakrament kommt vom lateinischen Sacramentum und bedeutet Treueeid oder Diensteid, feierliche Verpflichtung, Geheimnis oder auch religiöses Geheimnis. Und das entsprechende griechische Wort ist Mysterion. Und in der frühen Kirche schon begannen die Kirchenväter damit, die bedeutendsten rituellen Handlungen der Kirche als heilige Mysterien, heilige Geheimnisse, Handlungen oder als heilige Zeichen der göttlichen Gnade zu bezeichnen. Der erste, der das gemacht hat, war Tertullian, der lebte so 160 bis 220 nach Christus. Und daraus hat sich dann allmählich die Lehre von den Sakramenten entwickelt, die dann vor allem im Mittelalter ausgebildet wurde, gar nicht vorher. Für uns ist das selbstverständlich, dass wir von Sakrament sprechen. Und nach lutherischem Verständnis ist Sakrament eine Handlung, die erstens Christus eingesetzt hat, also Bedingung, muss von ihm kommen, und in der zum Wort Gottes ein materielles Zeichen kommt, also irgendwas Dingliches zum Anfassen, zum Spüren. Und dieses materielle Zeichen wird zum Kanal, durch den den Gläubigen innerlich eine Gnade Gottes mitgeteilt oder übermittelt wird. Also ein äußeres Zeichen, was als Vehikel oder Mittel, Transportmittel dient, um dem Gläubigen etwas Geistliches von Gott her mitzuteilen. Das betrifft bei der Taufe das Wasser. Und da geht es ja nicht darum, dass jemand gewaschen wird und sauber, sondern es geht um eine innere Handlung, die durch das äußere Wasser mitbewirkt werden soll. Und beim Abendmahl ist es natürlich Brot und Wein, die auch nicht zum Sattmachen dienen oder zum Durstlöschen in erster Linie, da gibt es Besseres und reichlicher woanders, sondern wo uns etwas von Gott her tatsächlich über das ganz Erfahrbare, sinnlich Erfahrbare mitgeteilt wird und wir es empfangen. Und das ist dieses Geheimnis da drin in dieser Handlung und deshalb Sakrament. Zwei Bibelstellen möchte ich gern erwähnen und einiges dazu sagen. Das erste ist aus 1. Korinther 10. Dort schreibt Paulus: Meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Sieht an, dass Israel nach dem Fleisch, also das körperliche Israel, welche die Opfer essen, stehen die nicht in der Gemeinschaft des Altars? Was will ich nun damit sagen, dass das Götzenopfer etwas sei oder dass der Götze etwas sei? Nein, sondern was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Worauf es mir hier ankommt, ist, Paulus schreibt, der Kelch beim Abendmahl bringt uns in die Gemeinschaft mit dem Blut von Jesus. Das steht dort, Blut von Christus. Das heißt, wir haben Anteil, so steht es da, am Blut von Christus. Wir haben Verbindung oder Gesellschaft, oder wie wir es auch tun, mit dem Blut von Christus. Und wir haben Umgang mit dem Blut von Christus und wir verkehren mit dem Blut von Christus. So kann man das alles übersetzen. Entsprechend haben wir durch das Brot Gemeinschaft mit dem Leib des Christus, Anteil an seinem Leib, Umgang, Verbindung mit dem Leib des Christus. Wobei der Begriff Leib des Christus hier doppeldeutig ist. Er bezieht sich einmal auf den Leib, auf den Körper von Jesus, den er am Kreuz für uns aufgab oder hingab. Und das andere ist, dass die Gläubigen, oder genauer gesagt von 1. Korinther 12 her, die geisterfüllten Gläubigen, gemeinsam den Leib des Christus bilden, untereinander Glieder sind. Das heißt, das Essen des Brotes beim Abendmahl schließt die Teilnehmer zu einer einzigartigen Gemeinschaft zusammen, zu einer geistlichen Lebensgemeinschaft, die es auf andere Weise gar nicht gibt. Was ganz Besonderes. Und das heißt, mal von aller kirchlichen Lehre, katholisch, evangelisch, freikirchlich oder sonst was abgesehen, rein von der Bibel her, bringen uns Brot und Wein auf körperliche Weise real in Kontakt mit Jesus Christus, mit seinem Leib und Blut. Das schreibt Paulus hier. Das Abendmahl bringt uns in den Wirkungsbereich von Jesus Christus und es verbindet die Teilnehmenden in einzigartiger Weise miteinander. Also die Feier des Herrenmahls oder Abendmahls ist eine heilige Handlung, die uns Anteil an Jesus Christus gibt und in der uns Jesus besonders nahe ist. Und so ist auch die himmlische Welt an den Abendmahlsfeiern beteiligt, oder es sollte jedenfalls so sein. Es gibt Menschen, die das wahrnehmen, die das richtig sehen. Und solche Wahrnehmungen gab es auch schon bei uns in Lengefeld, bei manchen Gottesdiensten. Das Gegenbeispiel, was Paulus hier nennt, als Kontrast wäre Götzendienst. Es wären also okkulte Rituale oder Handlungen. Und dort schreibt er, die bringen Menschen in realen Kontakt mit Dämonen, mit geistlichen Gegenmächten, die sich nicht mit Jesus Christus vertragen und vereinbaren lassen. Also, okkulte Handlungen bringen die Teilnehmer in den Wirkungsbereich von Dämonen. Sie werden von ihnen beeinflusst oder auch besetzt, bewohnt. Auch das schließt sie zu einer gewissen geistlichen Gemeinschaft zusammen, aber eben gegenteilig. Aber bleiben wir beim Abendmahl. Wenn Brot und Wein beim Abendmahl diese einzigartige Bedeutung haben, dann können wir und dürfen wir mit ihnen nicht umgehen wie sonst mit Brot und Wein zu Hause, sondern dann folgt daraus ein einzigartiger Umgang. Deswegen erzähle ich das Ganze. Zweite Bibelstelle ist 1. Korinther 11, kurz danach, die ist uns vertrauter. Paulus schreibt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten ward oder ausgeliefert wurde, kann man auch übersetzen, vielleicht sogar besser, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis oder meinem Gedenken, zu meiner Erinnerung. Man könnte auch übersetzen, zu meiner Vergegenwärtigung. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dieses tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis, Gedenken, zu meiner Erinnerung, meiner Vergegenwärtigung. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Und wer isst und trinkt und nicht unterscheidet, welcher Leib es ist, oder wer den Leib des Herrn nicht unterscheidet, kann man auch übersetzen, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, erzogen, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Worauf es mir hier wieder ankommt, ist, Jesus setzt das Brot mit seinem Leib und den Kelch mit seinem Blut gleich. Und dann schreibt Paulus, wer in unwürdiger Weise davon isst oder trinkt, macht sich eben nicht an Brot und Wein schuldig, sondern er schreibt, das steht so da, er macht sich am Leib und Blut von Jesus Christus schuldig. Und das hat Folgen. Man kann davon krank werden oder vorzeitig sterben, schreibt er. Das scheint bei uns nicht mehr der Fall zu sein. Und dafür gäbe es zwei mögliche Erklärungen. Die eine wäre, was Paulus schreibt, ist falsch und unzutreffend. Die andere wäre, Jesus ist heute beim Abendmahl nicht mehr so gegenwärtig wie damals. Deshalb vermittelt es weniger Segnungen und geschieht auch weniger oder kein Gericht beim Missbrauch. Martin Luther soll mal gesagt haben, Gott kann sich so aus seinen Sakramenten herausschälen, dass er nichts als die Hülsen übrig behaltet. Auch sowas kann es geben. Gott ist nicht verpflichtet. Das Abendmahl ist kein Zaubermittel, mit dem wir, weil wir die richtige Form sprechen, die Gegenwart Gottes herbeiführen können. Das wäre Magie, das wäre magisches Denken. So tickt die Bibel nicht und so funktioniert auch Glaube nicht. Das wäre dann Magie, das wäre Okkultismus, wenn man sagt, ich verwende bestimmte Formeln und dann muss das passieren. So ist es auch wieder nicht, obwohl eben, wie gesagt, Brot und Wein die Gegenwart von Jesus in besonderer Weise vermitteln. Biblisch klar bleibt, Voraussetzung für die Teilnahme am Abendmahl ist, dass man den Leib des Herrn unterscheidet. Also, dass man das Brot beim Abendmahl von anderem Brot unterscheidet und den Wein beim Abendmahl ergänzlich von anderem Wein unterscheidet. Und außerdem, dass wir die Gemeinschaft der Christen untereinander unterscheiden, weil die auch Leib Christi sind, von anderen Gemeinschaften, vom Gartenverein oder wo wir auch sind. Die geistliche Gemeinschaft hat mal was anderes, hat eine andere Dimension, die auch durchs Abendmahl neu gestiftet und erhalten wird. Und diese Stelle ist der innere Grund dafür, weshalb man in unserer Kirche bis vor kurzem erst nach der Konfirmation am Abendmahl teilnehmen durfte, nach entsprechender Unterweisung. Also dass man tatsächlich unterscheiden kann, womit man es beim Abendmahl zu tun hat, dass es nicht nur Keksessen ist, sondern Schluck trinken und nicht nur Imbiss in der Kirche. Inzwischen traut man diese Unterscheidung auch Jüngeren zu, wenn man es ihnen kindgemäß erklärt. Da gibt es verschiedene Meinungen darüber, das darf man auch haben. Das praktizieren auch die Kirchen unterschiedlich. Jedenfalls klar biblisch ist, dass es ein Unterschied ist zwischen normalem Brot und dem Abendmahl und normalem Wein und dem beim Abendmahl. Und das muss wer teilnimmt auch wissen und dann ihm klar sein, weshalb er da vorne geht. Das ist biblisch klar. Wie man das dann umsetzt, gibt es sicher eine Bandbreite an Möglichkeiten. Und ich wiederhole, wenn Brot und Wein im Abendmahl diese einzigartige Bedeutung haben, dann können und dürfen wir mit ihnen nicht umgehen wie sonst mit Brot und Wein, sondern dann folgt daraus ein einzigartiger Umgang damit. Ein Beispiel von Martin Luther, von ihm wird überliefert, als beim Pater des Abendmahls aus, wo Simon der Hostie zu Boden fiel, hat er sich der Länge nach auf den Boden geworfen und diese Hostie mit seinem Mund aufgenommen, ohne die Hände zu benutzen. Das zeigt etwas davon, wie Luther erschrocken war, dass da etwas vom Leib Christi runterfällt und wie behutsam er dann und besonders damit umgegangen ist. Das wäre, ich sage jetzt mal, lutherisches Abendmahlsverständnis. Ja, so hat Luther das gesehen. Nach katholischem Verständnis geschieht beim Lesen oder Beten der Einsetzungsworte eine Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi. Die Transsubstantiationslehre. Die haben wir als Evangelische so nicht. Und wer am katholischen Abendmahl schon mal teilgenommen hat oder der Messe weiß, da kniet alles nieder und dann erscheinen die Glocken. Also, ne, in diesem Augenblick passiert die Verwandlung. Deshalb verbleiben logischerweise nach der Eucharistiefeier Leib und Blut Christi, bleiben auch Leib und Blut Christi und sind nicht plötzlich wieder was anderes. Die geweihten Hostien werden dann im Tabernakel aufbewahrt, in einem besonderen Sakramenthäuschen. Und dann zeigt das ewige Licht in der Kirche an, dass geweihte Hostien im Tabernakel sind. Und wenn keine Hostien übrig geblieben sind und da keine sind, brennt auch das ewige Licht in der katholischen Kirche nicht. Ja, das steckt so dahinter. Es zeigt an, hier ist Christus besonders gegenwärtig, weil geweihte Hostien in der Kirche sind. Das kann man als katholische Sonderlehre abtun. Mich hat nachdenklich gemacht, dass es Christen gibt, die das wahrnehmen, die diese Gegenwart wahrnehmen. Extrem ist das Beispiel von Agnes Sanford, das ist eine wilde Freikirchlerin aus den USA. Also mit Katholiken eigentlich nichts am Hut. Die kam in eine katholische Kirche rein und hat sich nicht vor dem Altar oder dem ewigen Licht verbeugt, wie die anderen das alle gemacht haben. Und da hat sie der katholische Priester angesprochen und gesagt, wieso hast du dich hier nicht vor Christus verbeugt? Ihre Antwort, er ist nicht da. Und hinterher stellt sich heraus, der Diakon oder Kirchner hat vergessen, das ewige Licht auszumachen, die Hostien waren tatsächlich alle und es waren keine Hostien mehr da. Und diese Frau als Freikirchlerin sieht das, dass das nicht stimmt mit dem ewigen Licht. Fand ich interessant, dass es sowas geben kann, könnte man mal drüber nachdenken einfach. Nach lutherischem Verständnis ist Christus in, mit und unter Brot und Wein unter uns leibhaftig gegenwärtig. In, mit und unter Brot und Wein. So sagen wir es. Und in Brot und Wein werden im Abendmahl der Leib und das Blut Christi mit dem Mund empfangen. Wir reden von Realpräsenz, also er ist wirklich gegenwärtig. Aber mehr ist nicht festgelegt. Also wir lernen nicht diese Verwandlung, dass die Substanz sich ändert von Brot und Wein. Und wir sagen, diese besondere Gegenwart von Jesus in Brot und Wein gilt während des Vollzugs der Abendmahlsfeier. Und das ist noch ein bisschen auch schwammig. Und die Frage ist auch, wie kommt man da drauf oder wie soll man das jetzt verstehen? Während des Vollzugs danach nicht mehr. In der frühen Kirche haben die Ältesten oder die Diakone die Presbyter das Abendmahl vom Gottesdienst hinterher zu den Kranken gebracht, die nicht kommen konnten. Finde ich übrigens eine gute Regelung, die man auch hier ruhig mal überlegen kann. Leute, die nicht mehr zum Abendmahl kommen können, ob Kirchversteher oder andere sagen, wir besuchen dann Leute und bringen Brot und Wein vom Abendmahl zu den Kranken. Fände ich eine sehr gute Sache. Kann man mal überlegen, ob das nicht was Gutes wäre als Gruß und als Stärkung von der Kirchgemeinde. Es ist gar nicht viel Aufwand, nach dem Gottesdienst noch zu jemandem dahin zu gehen. Überleg's bitte mal. Was aber hier heißt, dass nach der frühen Kirche dann natürlich auch in Brot und Wein Jesus auch dort noch gegenwärtig ist. Und ich habe vor ein paar Tagen eine Geschichte gelesen, 4. Mose 16, das war so in der fortlaufenden Bibellese, so ein bisschen mit dran oder wurde Übergang, jedenfalls habe ich es mitgelesen. Da wird geschildert, wie Leute von Priester, die ein bisschen rebellisch waren, vor Gott ein Rauchopfer darbrachten, aber in Rebellion und sich selber zum Gericht. Da kam Feuer vom Himmel und hat diese Leute verbrannt im Gericht. Und dann lesen wir, dass diese Kohlepfannen, die da verwendet wurden, weil sie vor das Angesicht Gottes gebracht wurden, heilig waren und blieben. Und die durften zu nichts anderem verwendet werden. Die mussten sorgfältig aus der Asche wieder rausgenommen werden und dann zu Blechen geschlagen werden, um den Brandopferaltar drum gemacht werden. Also selbst diese komischen Räucherpfannen blieben heilig, weil sie in der Gegenwart Gottes waren und durften zu nichts anderem verwendet werden. Und dasselbe haben wir im Alten Testament bei den Opfern, bei den Schaubroten, die im Heiligtum waren, die durften nur von den Priestern gegessen werden am heiligen Ort. Jesus geht mal drauf ein in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo es Sabbat geht und so, was man darf und nicht. Und auch die Opfer, die am Altar waren, mussten dann an heiliger Stätte und nur von reinen Leuten oder von Priestern gegessen werden, weil die heilig waren und blieben. Wenn das selbst bei diesen Dingen, wenn die ihre Heiligkeit behalten haben, auch danach im Alten Testament, ich rede jetzt nicht als Katholik, sondern im Alten Testament, sollten dann nicht auch Brot und Wein, die durch die Christus gekommen ist, ihre Heiligkeit behalten? Wäre für mich eine logische Ableitung. Ich sag's mal nur so. Das waren erstmal so die einführenden Dinge, womit wir es zu tun haben. Und jetzt würde ich gern zu den Konsequenzen daraus kommen oder zu den praktischen Fragen, die damit zusammenhängen. Zunächst mal ist entscheidend für die Feier des Heiligen Abendmahls das Sprechen und Beten der Einsetzungsworte über Brot und Wein. Wir sagen Konsekration, dass sie heilig werden. Wenn das unterbleibt, ist es keine Abendmahlsfeier. Alles andere könnten wir weglassen an Liturgie, an Ordnungen, an sonst was. Aber diese Einsetzungsworte, die sind nötig, obwohl die nicht gesprochen werden. Es gibt manchmal Freikirchen, die teilen das einfach so aus und sagen nichts dazu. Das ist kein Abendmahl. Nach allem, was wir als Lutheraner zumindest verstehen. Und da es bei dem Ganzen, bei den Einsetzungsworten und bei der Feier des Abendmahls um die Vergegenwärtigung des Opfers von Jesus Christus in Brot und Wein geht. Ich würde nicht so weit gehen wie Katholiken, die sagen, wir wiederholen ein unblutiges Opfer von Jesus und bringen es Gott dar. Das, denke ich, ist übertrieben. Aber Vergegenwärtigung des Opfers von Jesus, also das, was damals am Kreuz geschah, kommt mir jetzt als Mensch heute zugute und ich kann es durch den Mund aufnehmen. Darum geht's. Vergegenwärtigung des Opfers von Jesus. Und weil das ein göttliches Handeln ist, dass das mit Brot und Wein passiert, mit und unter Brot und Wein, deshalb werden die Einsetzungsworte nach katholischer, orthodoxer und lutherischer Ordnung in Richtung Altar gebetet. Wie Gebete auch, ich wende mich an Gott, dass Gott handelt. Also die Aufmerksamkeit ist dort zunächst auf Gott und sein Handeln gerichtet. Unsere Zeit ist eher von Menschenzentriertheit gekennzeichnet, auch in den Kirchen. Und deshalb werden die Einsetzungsworte immer häufiger zur Gemeinde hin gesprochen. Erlebt ihr manchmal, dass der Pfarrer sich zur Gemeinde dreht? Das heißt, dass je mehr der Gemeinschaftscharakter des Abendmahls, die Gemeinschaft der Teilnehmer untereinander betont wird und symbolisch damit ausgedrückt wird. Ich selber halte daran fest, dass es zum Altar gesprochen werden soll. So, aber das ist alles ein bisschen auch Ansichtssache oder Auslegungssache. Nach katholischer und lutherischer Lehre und Ordnung, die den Einsetzungsworten die allerhöchste Bedeutung beimisst, bedeutet das praktisch jetzt, alles, was für das Abendmahl verwendet wird, muss sich auch bereits auf dem Altar befinden. Das heißt, alle Hostien und alle Wein. Auch in der Kanne zum Nachfüllen. Also alles, was verwendet wird, muss vor der Abendmahlsfeier auf dem Altar stehen. Praktisch ist es gut, wenn die Kelche schon mit Wein gefüllt sind, weil nicht so viel Zeit ist oder es Zeit vergeht, wenn der Pfarrer das erst dann auch noch abfüllen muss. Beim Auffüllen bitte darauf achten, nicht zu voll, also nicht so voll, dass wenn man es ein bisschen mit Bewegung nimmt, es dann überläuft. Ja? Sondern es sollte ein bisschen noch Platz zum Rand sein, mal praktisch gesehen, weil es sollte nichts überlaufen. Wenn viele Teilnehmer zu erwarten sind und die Hostien in der Hostiendose wahrscheinlich nicht ausreichen, dann wäre es gut, auch die Teller schon mit Hostien zu füllen. Sonst muss man es nicht, das kann ich dann auch machen. Aber wenn dann bei Festgottesdienst oder ganz vielen, sollte auch schon genug Hostien auf den Tellern sein. Bitte auch wieder nicht so viele, dass man, wenn man es nimmt, dann der Hälfte runterfällt. Die eine Hostie hat einen höheren Rand, da kann man ein bisschen mehr drauf tun. Die andere ist flach, da sollte man ein bisschen weniger drauf tun. Wenn ihr mal zittert, dann fällt der Hälfte runter. Ja? wenn Brot und Wein nicht reichen, also wenn Nachschub, sage ich mal, hinterm Altar oder aus der Sakristei geholt werden muss, dann muss oder müsste der Pfarrer eigentlich diese Elemente nachkonsekrieren. Das heißt, nochmal über ihn die Einsetzungsworte sprechen, damit es sich weiter um gültiges Abendmahl handelt. Das machen manche nicht und unterbleibt oft, aber ich sage mal von dem her, wie es gedacht ist, von sowohl der Theologie als auch der kirchlichen Ordnung, als auch, ich denke, von der Bibel her, ist das wichtig. Es müssen die Einsetzungsworte gesprochen werden. Deshalb bitte tatsächlich alles, was verwendet wird, erstmal auf dem Altar. Selbst wenn jemand meint, ich nehme da die Kanne hinter und fülle hinterm Altar nach, kann er das dann machen, aber vorher muss es bitte auf dem Altar stehen. Das Brot muss, weil es sich vom Passamahl her leitet, ohne Sauerteig sein, also nicht mit Sauerteig oder Hefe oder Gärungsmittel gebacken, sondern nur aus Wasser und Mehl. Wir nehmen aus praktischen Gründen Hostien, die haben einfach den Vorteil, dass sie unendlich lange haltbar sind. Eine Anregung ist, und das habe ich hier auch in allen Gemeinden durchgesetzt, wo ich war, dass es einigermaßen kräftige Hostien sein sollten, also nicht von der Marke Hauchdünn, sondern wo tatsächlich was zum Kauen ist. Jesus hat in Johannes 6 gesagt, ich bin das Brot des Lebens, wer mein Fleisch isst, da steht eigentlich kaut, und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es geht also tatsächlich um ein körperlich-sinnliches Erfahren, auch von Essen. Und es gibt diese hauchdünnen Hostien, wo dann ein schönes Bild drauf ist mit Lamm oder Kreuz. Die haben den Nachteil, ich habe das neulich erst wieder erlebt, die bleiben am Gaumen kleben. Und dann guckst du, wie du die wieder zwischen die Zähne kriegst, um kauen zu können. Entweder müsst du eigentlich mit dem Finger reinfahren, um die wieder abzulösen. Ich finde das absolut lästig und lenkt ab von dem, worum es gehen sollte. Und es geht tatsächlich um was, was Substanz hat. Von da habe ich was gegen diese hauchdünnen Hostien, ich persönlich. Ja, war das so nebenbei. Einsetzungsgemäß werden auch Matzen, die man auch kaufen kann bei uns zum Teil. Die haben allerdings den Nachteil, dass sie sehr krümeln. Von daher müssen wir das überlegen, aber ich habe auch schon manchmal Matzen genommen, gerade am Gründonnerstag oder erste Abendmahl der Konfirmanden oder so. Jesus hat Wein verwendet, eindeutig. Traubensaft gab es zum Passafest gar nicht mehr. Also die konnten das nicht so lange haltbar machen. Man kannte damals nur Rotwein überhaupt. Manche empfehlen deshalb auch Rotwein, weil das, ich sag mal, noch einsetzungsgemäßer wäre und bleibt besser an das Blut von Jesus erinnert. Andere empfehlen Rotwein gerade deshalb nicht, um ein magisches Verständnis zu vermeiden, weil es auch so rot ist, auch wegen der drohenden Flecken. Ich lasse es mal offen, wir nehmen in der Regel Weißwein, ich sage es bloß einfach mal so. Und wenn man es ganz genau nehmen wollte, nach rabbinischem Sprachgebrauch handelt es sich bei dem Gewächs des Weinstocks, von dem Jesus da auch redet, ich werde nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, außer im Reich Gottes dann, handelt es sich um mit Wasser verdünnten Wein. So wurde das damals praktiziert und so praktiziert es auch die katholische Kirche. Wenn ihr mal genau hinschaut, die gießen noch einen Schluck Wasser in den Wein rein. Also auch das wäre legitim und wäre einsetzungsgemäß. Traubensaft sollte nach der Ordnung, die jetzt noch gilt, und erst recht von der Bibel her nur in Ausnahmefällen verwendet werden, weil wir sollen es einsetzungsgemäß, also im Evangelium gemäß, reichen. Aber es gibt medizinische Gründe, die Alkohol verbieten, wenn jemand ein Suchtproblem hatte oder hat und so weiter. Man kann Traubensaft, denke ich, zur Not noch rechtfertigen von der Bibel her. Es gibt dieses Nazirea-Gelübde, das waren Leute, die in besonderer Zeit heilig sein sollten. Auch Johannes der Täufer gehörte dazu. Und die sollten sich nicht nur von Wein, sondern auch von Traubensaft enthalten, auch von Rosinen, von allem, was vom Weinstock kommt. Von daher ist schon eine innere Verwandtschaft von Traubensaft und Wein. Von daher, denke ich, könnte man es biblisch rechtfertigen. Aber es geht nicht, dass man Cola nimmt oder irgendwas anderes oder Rhabarbersaft oder. Da bitte ich wirklich darauf zu achten. Manche sind da sehr lässig, das ist aber nicht einsetzungsgemäß. Auch beim Kinderabendmahl wird natürlich Traubensaft nur gereicht. Was aber für mich auch schon, ich weiß ja nicht, ob das fürs Kinderabendmahl spricht. Andere Getränke kommen nicht in Frage, außer in Notfällen. Ich meine, im Krieg, wenn man dann nichts hatte, dann hat man natürlich auch Tee genommen. Dann wird sich Gott auch dazu stellen. Oder ich würde dann Wasser nehmen. Ne? Einfach. Wenn wir ausnahmsweise Traubensaft reichen wollen, gibt es verschiedene Varianten, denen man das tun kann. Die eine ist, wer Saft möchte, teilt es dem mit, der ihm das Brot gereicht hat und er bekommt dann anschließend den Saftkelch, der mit auf dem Altar steht, so macht es Furchheim zum Beispiel. Oder man sagt, es gibt in der zweiten Gruppe Traubensaft für alle, die keinen Wein möchten oder denen Traubensaft ebenso recht ist wie Wein, so habe ich es dann immer formuliert. Grund für diese Variante ist, dass es zur ersten Gruppe nicht alle schnell genug schaffen, wer ein bisschen älter ist. Und wenn man es bei der letzten Gruppe anbieten will, dann weiß man nicht genau, wann die letzte Gruppe wirklich ist, weil man nicht den Überblick hat, wann die letzten nach vorn kommen. Deshalb ist die zweite die klarste, wenn man diese Variante nehmen will. Eine dritte Variante, die ich jetzt mal erlebt habe, es wird nicht nur mit dem Weinkelch herumgegangen, sondern die hatten dann noch ein Tablett mit Einzelkelchen, wo Saft drin war. Und wer wollte, nahm sich dann so ein Saftglas runter und trank es aber erst dann, wenn der mit dem Wein kam und sagte, Christi Blut für dich vergossen. In dem Augenblick hat er eben nicht aus dem Kelch getrunken, sondern aus diesem Saftglas. Auch das halte ich für eine mögliche Variante. Dann, wenn der dann Wein kommt, sagt, Christi Blut für dich vergossen, dann trinkt er eben aus dem Saftglas. Kann man so machen. Wenn kein Traubensaft vorhanden ist oder nicht gereicht wird, besteht auch die Möglichkeit, sich einfach vom Kelch zu enthalten. Ich wollte das nur mal gesagt haben. 1,3 Milliarden Christen feiern die Eucharistie nur mit der Hostie und sind damit zufrieden, nämlich die katholischen Christen. Ja? Und für sie ist, und sie nehmen dieses Sakrament ja viel wichtiger als wir. Für Katholiken ist ein Gottesdienst ohne Abendmahl kein Gottesdienst. War für Luther übrigens ähnlich. Katholische wie evangelische Lehre ist, dass der ganze Christus sowohl im Brot als auch im Wein gegenwärtig ist. Das heißt, wenn ich nur eins von beiden nehme, habe ich trotzdem ein vollgültiges Abendmahl. Einfach diesmal als Hintergrundwissen auch, wenn die Frage steht, manchmal will jemand plötzlich und ihr habt keinen oder wie auch immer. Für eine einsetzungsgemäße Verwaltung der Sakramente, also eine, die der Überlieferung der Evangelien und der apostolischen Briefe entspricht, was die Verwendung auch von Brot ohne Sauerteig und Wein einschließt, ist der Pfarrer zuständig. Der ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass das ordentlich läuft. Nicht zuerst der Kirchenvorstand, sondern der Pfarrer. Bekenntnisschriften sagen, die CA 7, Kirche ist die Versammlung der Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden, also dem Evangelium entsprechend oder wir sagen oft einsetzungsgemäß weitergereicht werden. Das ist nicht immer der Fall bei dem, was in Kirchen so läuft. Und von da muss man fragen, ist es dann eine Kirche oder ein religiöser Verein oder was machen wir gerade? Genau dafür werden auch Pfarrer ausgebildet und ordiniert und so weiter, damit das tatsächlich sorgfältig gemacht wird. Ich sage nicht, dass andere das nicht genauso sorgfältig machen können, aber das ist der Hintergrund. Ich würde an der Stelle noch ein Wort zur Kleidung sagen. Das Abendmahl ist die kostbarste Nahrung, die man erhalten kann. Die frühe Kirche sprach von der Medizin der Unsterblichkeit, weil es ums ewige Leben geht. Und zugleich ist das Abendmahl ein Fest. Es leitet sich vom Passamahl her. Das war mindestens so wie Weihnachten für uns. Also das Fest der Erlösung. Und der Himmel ist bei der Feier des Heiligen Abendmahls gegenwärtig oder sollte zumindest gegenwärtig sein. Ich denke, dass die Kleidung dem angemessen sein sollte. Und das Äußere entsprechend gepflegt sein. Weil wer zu einer Hochzeit geht oder zum Empfang von Regierungsseite, wird sich auch nicht so anziehen, wie wenn er gerade im Stall Kühe ausmistet oder so, oder im Schlosseranzug rumgeht. Und da kann man schon mal fragen, und wie kleide ich mich, wenn ich zum Tisch des Herrn gehe, zum König aller Könige? Die eine Wahrheit ist, Christus nimmt uns an, wie wir sind. Das heißt auch im Schlafanzug und Trainingshose und Badehose, natürlich. Und die Jeans. Und das könnte auch eine legere Kleidung deutlich machen. Jawohl, Christus nimmt mich an, wie ich bin und deshalb kann ich auch so gehen. Ist ein Argument. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Ne? Das hat auch eine Botschaft. Der für mich wichtigere Aspekt für mich wäre der Respekt vor Christus, mit wem ich es hier zu tun habe. Und so wie ich höher gestellten Menschen oder einer Hochzeitsgesellschaft Respekt zolle, wenn ich dorthin gehe, auch in meiner Kleidung, halte ich es für angemessen, das auch beim Abendmahl zu zeigen. Es ist meine Meinung. Ja? Das ist für jeden auch was anderes, was festlich ist, aber ich wollte es einfach mal zum Überlegen geben, nochmal von dem, worum es da geht. Es ist gut, dass nicht nur der Pfarrer allein das Abendmahl gibt, sondern dass eben Kirchner beteiligt sind, die die Kelche reinigen und weitere Personen, die das Brot und Wein austeilen. Ich halte es für gut, wenn man sich vor dem Gottesdienst trifft, erstens zum Gebet und zweitens, um Einzelheiten abzusprechen. Jedenfalls trägt es nicht zur Konzentration aufs Wesentliche bei, wenn dann vor dem Altar plötzlich alles anders ist, als man es vorher besprochen hat. Da muss man sich ganz schnell umstellen. Das geht. Und es gibt Fälle, wo es nicht anders zu machen ist. Ich finde es nicht. Mancher hat und kann nicht eher. Aber ich würde appellieren oder bitten, wenn es irgendwie möglich ist, vorher da zu kommen und dass wir miteinander betet, weil man gemeinsam Dienst tut vor Gott und für Gott und auch das abspricht, wer was nimmt und wie wir es machen. Wer das Brot mit austeilt oder Wein, kann das Abendmahl entweder vor der Gemeinde empfangen, also bevor es die anderen empfangen, so machen wir es im Moment. Damit kommt zum Ausdruck, dass wir immer nur weitergeben können, was wir selber vorher empfangen haben. Das ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Ich kann nur die Liebe weitergeben, die ich vorher empfangen habe und auch alles andere auch. Und auch bei der Einsetzung des Abendmahls, als Jesus das rumgegeben hat, haben natürlich die erst genommen und dann weitergegeben. Also es wäre natürlich von der Einsetzung her auch so gerechtfertigt. Bei dieser Variante, wenn wir es so machen, bitte schon beim Christi, du Lamm Gottes, nach vorn kommen und dass wir uns im Halbkreis aufstellen. Das muss nicht so lange dauern, wie es manchmal bei uns dauert. Also man weiß es eigentlich, dass das dran ist und man muss nicht von der letzten Empore dann erst sich auf den Weg machen, wenn es Christi Gottes zu Ende ist. Und das kann, man muss nicht rennen, es soll feierlich zugehen, aber man kann das auch, wenn man es weiß, sich so darauf einstellen, dass es möglichst bald dann auch losgehen kann. Wir geben dann Brot und Wein einander weiter. Das heißt, ich komme zum Ersten und gehe anschließend an den Schluss wieder und gebe den Teller mit dem Brot und dort bitte so, dass wir zuerst uns ein Stück Brot nehmen. Ich habe dann gesagt, Christi Leib für dich gegeben. Selber das Brot nehmen, dann den Teller weitergeben, sagen Christi Leib für dich gegeben und danach essen. Das geht schneller und es ist schwierig, wenn ich mit vollem Mund dann das irgendwie weitergebe und was sagen soll. Ja? Deswegen nehmen, die Hostie in der Hand behalten, Teller weitergeben, Christi Leib für dich gegeben. Dann in Ruhe essen. Ja, ist die viel praktischere Lösung. Beim Kelch ist klar, dass man erst raustrinkt und dann weitergibt. Dort bitte den Kelch wieder etwas drehen, kommt dann nochmal drauf und dann mit den Worten Christi Blut für dich vergossen weitergeben. Die andere Möglichkeit ist, dass die Vorteilgruppe unter Kirchner das Abendmahl zuletzt, also nach der Gemeinde empfangen, mit dem Pfarrer genauso teilen, im selben Verfahren, wie ich es eben genannt habe. Das kann als Ausdruck der Demut, sag ich mal, gesehen werden, dass man die anderen höher achtet als sich selber, also erst die Gemeinde bedient wird und wir zum Schluss. Kann man auch so handhaben, also muss man sich nicht streiten, man sollte sich bloß auf eine Variante einigen. Wenn wir jetzt Brot und Wein austeilen, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Der Pfarrer und eine weitere Person. Dann verteilt der Pfarrer das Brot. Theologisch, in der geistlichen Ordnung her, ist es so, dass mit der Verteilung des Brotes die Abendmahlszulassung erteilt wird. Also wer das Brot gibt, zeigt damit auch, dass den anderen zum Abendmahl zulässt und wenn er es verweigert würde oder müsste, weil er sagt, er darf nicht oder kann nicht oder sonst was, dann müsste es der durchführen, der das Brot austeilt. Das steckt so ein bisschen dahinter, weshalb dann auch der Pfarrer mit dem Brot beginnen sollte. Und die zweite Person geht dann mit dem Kelch hinterher. Bei einem Pfarrer und zwei weiteren Personen könnten der Pfarrer und eine weitere Person das Brot austeilen und fangen dabei an den Ecken an. Und bitte, wenn man dann fertig ist oder Brot alle ist, dort stehen bleiben, wo man war, gilt auch für den Kelch, damit der andere weiß, wie weit er gehen muss. Wenn ich vorne weggehe, ist es schwierig, dann muss man vorher, hast du schon. Das kann man besser lösen, wenn man dann stehen bleibt, gilt prinzipiell. Eventuell geht dann der Pfarrer, wenn er die Kinder segnen soll, wenn der andere entgegenkommt, ist dann noch weiter und segnet dann die Kinder, die noch dort sind. Ja? Die dritte Person geht dann schon mit dem Kelch hinterher, zum Beispiel dem Pfarrer, und der Pfarrer kann dann anschließend von der anderen Seite auf dem Kelch noch kommen und dass man sich dann auch wieder in der Mitte trifft. Dort auch wieder bitte stehen bleiben, wo man zuletzt war, wenn man Kelchchen nochmal wechselt oder so. Beim Pfarrer und drei weiteren Personen teilt der Pfarrer und eine weitere Person das Brot aus, fangen dabei an beiden Enden an. Eventuell geht der Pfarrer dann weiter noch zur Segnung. Und die anderen beiden Personen beginnen an beiden Enden des Halbkreises, treffen sich in der Mitte. Und wenn vier zum Austeilen sind, dann würden zwei das Brot verteilen, zwei den Wein und der Pfarrer die Kinder segnen, die noch kein Abendmahl empfangen oder andere, die im Erwachsenenunterricht noch sind oder so. Und nimmt dann eventuell anschließend die gebrauchten Kelche entgegen und gibt den neuen gereinigten Kelch wieder aus. Immer ist wichtig oder gilt in jeder Variante, ich sage so, wenn die fünfte Person etwa das Brot empfangen hat, kann ich dann mit dem Wein schon anfangen. Oder ich gucke, wann der erste hintergekaut hat, mal ganz profan, und fange dann an. Nach meiner Beobachtung wird manchmal sehr lange gewartet, ehe der Wein ausgegeben wird. Zu lange, denke ich. Also wenn der erste fertig ist mit Kauen, kann ich schon beginnen. Das Wein dauert auch länger, die anderen haben inzwischen dann auch hintergekaut. Ja, das funktioniert. Ansonsten etwa, wenn fünf haben, bitte schon mit dem Wein beginnen. Wir teilen ja zu mehrt aus, damit es ein bisschen schneller geht und nicht ganz so sich lang zieht. Wenn man den Wein mit dem Kelch austeilt, bitte den Kelch immer weiter drehen, damit keiner von derselben Stelle trinkt wie der Vorgänger. Und da muss man sich einigen oder klar machen, in welche Richtung ich ihn drehe. Ich sage, ich drehe ihn in, wenn der Kelch so ist und ich würde so mit dem Rad rollen, drehe ich ihn so rum. Also wenn ich links rum austeile, drehe ich rechts rum. Und wenn ich so rum austeile, im Uhrzeigersinn, dann drehe ich links rum. Also wie das Rad geht. Ist für mich logisch, ihr könnt es so umgekehrt machen, ihr müsst euch bloß merken, wie ihr es macht. Deswegen habe ich den mal hier, also das ist so eine ganz praktische Sache einfach. Und ich denke, man sollte den Kelch nach 4 bis 5 Leuten dann tatsächlich wechseln, weil man da rumgekommen ist. Und da habe ich auch gesehen, dass manchmal sehr lange bei einem Kelch geblieben wird. Das finde ich nicht so optimal, sondern es sollte wirklich jeder von der anderen Stelle trinken. Wenn jemand die Hoste eintaucht, zählt das natürlich nicht, dann können mehr Leute kommen. Aber bitte achtet drauf, dass es so etwa nach 4, 5, ihr seht das, wechselt. Deshalb sollten, egal wie groß die Abendmahlsfeier ist, immer alle Kelche auf dem Altar stehen, die wir haben, damit, weil durch fehlen welche, weil sie sauber gemacht werden, dann immer genug da sind, dass man wechseln kann. Ja? Aber wenn der Pfarrer gerade nicht am Altar ist, dann geht selber fröhlich zum Kirchner, der das sauber macht, gebt den ab und holt euch vom Altar ohne Hemmungen den neuen Kelch. Das ist kein Problem. Wenn nicht mehr genug drin ist, dann gießt von der Kanne etwas nach. Und wenn noch genug drin ist, könnt ihr es lassen. Ja? So. Hinter dem Altar werden dann die Kelchränder innen und außen mit dem Alkoholtuch, die wir noch haben, wenn Sie alles im Nachbestellen bitte und Bescheid sagen, sorgfältig gereinigt, dass wirklich alles abgeht. Und es ist durchaus gut, wenn danach einige Zeit vergeht, weil dieser Alkohol, mit dem die Tücher getränkt sind, auch einen gewissen Geruch hat. Und es ist nicht gut, wenn der dann in die Nase derer kommt, die wieder Kelch empfangen. Auch das spricht wieder dafür, immer alle Kelche verwenden, damit sich das inzwischen verflüchtigt. Es gibt eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das hier ist, auch so eine Art Sieblöffel für den Wein. Manchmal geraten Krümel oder irgendwas rein. dann kann man die mit dem Sieblöffel wieder rausholen, entweder am Altarwehrdienst oder eben hinter dem Altar. Und wenn was anderes drin ist, was nicht so gut ist, dann müsste man diesen Wein dann nicht weiterverwenden, sondern komplett den Inhalt erneuern. Ja. Also darauf auch ein bisschen achten, ob da was drin schwimmt oder so. Am Ende der Abendmahlsfeier finden Sie wieder die übrigen Hostien und der Wein mit den Hostientellern, Hostiendose, Kelchen und Kanne alles auf dem Altar, werden wieder mit den Abendmahlstüchern bedeckt. Das macht in der Regel der Pfarrer und die Mitarbeiter gehen wieder an ihre Plätze. Nach Ende des Gottesdienstes kommen die Hostien wieder zurück in den Abendmahlskoffer oder in die Behälter, die es dafür gibt. Der Wein, der noch in den Kelchen ist, also aus dem getrunken wurde, er wird entweder vom Pfarrer und den Mitarbeitern ausgetrunken, so macht es die katholische Kirche auch und so machen es besonders bekenntnistreue lutherische Pfarrer, weil sie sagen, es soll vom Blut Christi nichts verloren gehen. Also kann man das so untereinander nochmal teilen. Andere Möglichkeit, die bei uns eher die gängige Praxis ist, dass wird den Wein draußen, etwa vor der Sakristei, auf den Boden gießen, also an der Kirche, so wie das Blut von Christus auf den Boden geflossen ist. Das wäre auch noch ein würdiger Umgang. Ich halte es für unwürdig, das in die Gosse zu schütten. Einfach, das ist nichts zum Entsorgen. Ich kann das Blut Christi nicht einfach entsorgen, wie ich im Klo die Dinge entsorge. Ja? Entschuldigung. Deshalb dort bitte sorgfältig sein. Also was in den Kelchen war, wovon getrunken wurde, bitte entweder aus trinken oder auf den Boden gießen vor der Kirche, das wäre angemessen. Der Wein aus der Kanne kann zurück in die Flaschen. Da ist nicht gedrückt, gibt es hygienisch keine Bedenken. Der kann mit dem Trichter wieder in die Flaschen rein und dann bei der nächsten Feier verwendet werden. Die Kelche dann bitte nach Gebrauch gründlich mit heißem Wasser waschen und abtrocknen, nicht mit Chemikalien, die das Edelmetall angreifen. Aber da muss man ein bisschen gucken, ja, dass das nicht beschädigt wird. Das ist manchmal sehr empfindlich. Danach den Abendmahlskoffer mit Abendmahlsgeräten hast du dann wieder in die Sakristei einschließen. Und bitte prüfen, ob noch genug Hostien in der Hostiendose sind. Ansonsten aus der großen Büchse nachfüllen. Und wenn die auch leer ist, dann gucken, ob noch Kartons da sind und das nachfüllen. Und wenn das langsam knapp wird, bitte im Büro Bescheid sagen, dass Hostien nachbestellt werden. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass der an der Verwaltung sitzt und man guckt, ist noch genug da, sondern dann sollte das Signal, sollte ein Zettel von uns kommen, bitte nachbestellen. Und bitte immer auch gucken, dass die große Blechdose mit den Hostien, dass das voll ist. Wenn es dann der Nachfolger mal vergisst und dann ist man in der Kirche, merkt es zu wenig da und dann kommt Hektik und ist zu spät gekommen, ist das Mist. Ja, also bitte das mit betrachten als es muss wieder ausreichend alles da sein, auch wenn Wein alle geworden ist, Denise oder wer auch immer Bescheid geben oder du siehst selber, es muss wieder bestellt werden. Das wäre einfach peinlich, wenn das irgendwann alle ist und man hat nicht vorgesorgt. Gut, das war es eigentlich von mir aus. Jetzt könnt ihr noch Fragen stellen oder Beobachtungen teilen oder Erfahrungen.